Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, guten Tag, lieber Robert. Ich begrüße dich ganz herzlich in dem Aufnahmestudio in Mainz.
Und hallo, Kadi.
Hallo. Ja, dann starten wir heute zu einer weiteren Aufnahme und bitte dich einfach mal einzusteigen. Du hast angekündigt, du bist mit irgendetwas in Kontakt und fang noch mal an, unsere Hörerschaft einzuweihen, worum es heute im Kern gehen wird.
Genau. Ich hol mal ab. Manche werden vielleicht gleich sagen, naja, der ist aber ein bisschen spät hier bei der Party, weil meine Frau und ich gucken gerade zwei Serien oder haben eine Serie fertig, gucken gerade die zweite, nämlich DOA und Sense8. Weiß nicht, ob dir das was sagt, das sind so Netflix-Serien, kannte ich vorher auch nicht, haben wir zufällig mal angeklickt und das Ganze hat mich nochmal sensibilisiert für, ich nenne es mal übernatürliche Themen, also die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, gibt es sowas wie vorherige Leben, gibt es andere Dimensionen, also Parallelexistenzen von uns, wie ist das mit Telepathie oder zwischenmenschlicher Verbindung, auch über, ich sag mal, Entfernung hinweg. Und dieser Themenbereich, den finde ich jetzt gerade im Moment spannend und habe gedacht, ich bringe das einfach mal hier mit, weil vielleicht hast du ja auch einen Blick drauf, vielleicht auch Erfahrungen oder Geschichten und vielleicht haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer einen Bezug dazu. Es kann sein, dass ich ein paar Sachen zu den Serien erzähle, weil ich hatte gerade nochmal nachgeschaut, die sind ursprünglich vor 6, 7 plus Jahren erschienen. Das heißt, die meisten haben das vermutlich schon gesehen. Ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen später. Das heißt, es kann sein, dass wir die ein oder andere inhaltliche Facette dann aufgreifen. Wer die Serie noch nicht kennt und unbedarft gucken mag, macht jetzt am besten den Podcast aus und hört ihn sich später an. Aber das ist einfach so als Rahmung für das Thema, was mich gerade beschäftigt.
Ja, okay, wunderbar. Dann würde ich doch mal vorschlagen, Robert, dass du mich ein bisschen da reinholst. Mir sind diese Serien unbekannt. Und was hat dich denn so angesprochen und fasziniert, dass du das heute hier sogar einbringst und das scheinbar so intensiv gewirkt hat, dass es deine Aufmerksamkeit über längere Zeit beeinflusst hat und du das heute sogar noch erinnern kannst, was du da guckst?
Ich fange vielleicht mal bei einem Punkt vorher an, nämlich einer Frage, die ich mir irgendwann mal gestellt habe. Es gibt ja Menschen, die, ich sag mal, unterschiedlich intensiv träumen oder sich an ihre Träume erinnern. Ich gehöre dazu, dass ich sehr lebhaft träume und auch häufig Erinnerungen dran habe und manchmal auch in so einem Halbschlafzustand bin. Weiß ich nicht, kennst du vielleicht auch, wenn ich mich nachmittags mal hinlege und dann ne, irgendwie so halb schlafend, halb wach bin. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, naja, was wäre eigentlich, wenn dann diese Träume gar keine Träume sind, sondern letztendlich andere Wirklichkeiten und ich im Traum quasi faktisch Erlebnisse eines anderen Menschen oder von mir irgendwo anders erlebe. Also dass quasi das alles, was geträumt wird, faktisch woanders existiert und nicht nur in unserem Hirn als Ströme. Das war vielleicht so der Grundpfeiler der Bezugnahme. Ich mache jetzt einfach mal beide Abholer zu beiden Serien kurz, weil die für mich auch zusammenhängen. Bei DOA ist es so, dass dort eine verschwunden geglaubte junge Frau nach 7 Jahren plötzlich wieder auftaucht. Also die wurde für tot geglaubt, taucht plötzlich auf und ist dann entsprechend dort wieder in ihrem Heimatort und alle sind erstmal überrascht, wo sie war und es taucht natürlich auch die Frage auf, wurde sie entführt, was wurde mit ihr gemacht, warum hat sie sich nicht gemeldet. Und im Verlauf der Serie stellt sich dann heraus, dass sie eben da Nahtoderfahrung hatte und da auch von einem Wissenschaftler gefangen gehalten wurde, der das mit anderen dann entsprechend experimentiert hat, im Sinne von, was ist eigentlich wenn Menschen eine Nahtoderfahrung machen? Gibt es sowas wie ein Leben nach dem Tod? Lassen sich solche Fragen beantworten? Und wo dann letztendlich das Thema auftaucht, dass es sowas wie Paralleldimensionen gibt. Das heißt, wir würden jetzt quasi diesen Podcast nicht nur in dieser Ebene aufnehmen, sondern vielleicht auch noch in anderen Welten, vielleicht auch einen Podcast zu einem ganz anderen Thema, je nachdem, wie wir uns vielleicht entschieden hätten. Vielleicht würden wir uns auch gar nicht kennen, wobei tatsächlich die Serie darauf abspielt, dass tatsächlich auch diese Bezugnahmen und diese Personen, die miteinander irgendwie gut in Kontakt stehen, dass sie über alle Dimensionen hinweg agieren. Und das fand ich einfach sehr, also im Englischen würde man sagen, mindblowing. Also das ist einfach so, wo es bei mir im Kopf Puff macht und ich mich frage, okay, ist da was dran? Wenn ja, wie, ne, wie lässt sich das beweisen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Was für Implikationen könnte das haben? Und so weiter und so fort. Also das ist einfach was, was meine Neugier kitzelt in Bezug auf die Frage, gibt es andere Existenzen von mir? Oder von der Welt, wenn ja, wie sieht das aus? Ist mein Leben dort komplett anders oder gibt es Parallelen? Das sind Fragen, die da einfach bei mir resonieren. So, jetzt habe ich sehr viel zu dem einen gesagt. Du nickst schon ein bisschen. Ich mache vielleicht hier erstmal die Pause, bevor ich zur zweiten Serie komme, weil vielleicht hast du ja schon die ersten Gedanken dazu.
Ja, ich habe gerade für meine neue Webseite habe ich gerade einen Blogartikel geschrieben und da war die Überschrift und das ist eher mein Fokus, wo ich hingucke. Es gibt ein Leben vor dem Tod und habe noch mal zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es ist, sich auch damit zu beschäftigen, dass man auch wirklich lebt, bevor man dann vielleicht stirbt und in andere Welten übergeht und du hast ja die Frage aufgemacht, eben gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ja, von daher gibt es ja auch eine klassische nicht entscheidbare Frage, würde ich sagen. Da es keiner weiß, die gestorben sind, die wissen das vielleicht oder auch nicht. Die leben einfach irgendwo anders, ohne vielleicht ein Bewusstsein zu haben, dass sie schon mal da waren. Könnte ja auch sein. Irgendwie anders wieder weitergeht und neu losgeht oder im Körper von jemand anders. Ja.
Ja, Leben vor dem Tod, finde ich einen spannenden Punkt. Ich dachte gerade, im ersten Moment habe ich es so halb missverstanden, Leben vor der Geburt. Da gibt es ja, glaube ich, auch diese Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die von dir kenne oder woanders her, mit den Zwillingen, die sich im Mutterleib unterhalten. Weiß nicht, ob das bei dir resoniert. Nicht. Ich kann es jetzt gar nicht wortgetreu wiedergeben, aber es ist vielleicht so in freier Assoziation einfach. Zwei Zwillinge. Sind das zwei Zwillinge oder wären es dann schon vier? Naja, auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Es gibt einfach zwei Embryonen, zwei noch nicht geborene Kinder im Mutterleib, die sich quasi dann wie auch immer unterhalten, im Sinne von, wie es ihnen gerade so geht und dass ja alles ganz schön und gut ist. Und wo sie sich dann fragen, gibt es quasi ein Leben nach der Geburt? Also im Sinne von, wenn diese geschützte Umgebung verlassen wird. Und das hat mich jetzt nochmal irgendwie so dran erinnert, dass ja letztendlich sich diese Frage ja immer wieder stellen kann, im Sinne von, wo befinden wir uns einfach eigentlich gerade im Zyklus? Du hast gesagt, es gibt ein Leben vor dem Tod. Wenn ich das vielleicht ein bisschen zynischer betrachte, würde ich sagen, wir sterben ab der Geburt. Also dann sind wir eigentlich kontinuierlich am Sterben. Also da resonieren bei mir einfach ganz viele verschiedene Blickwinkel dann auf deine Aussage jetzt auch gerade eben.
Ja, mit der Geburt ist auch automatisch der Prozess des Sterbens eingeleitet. Wohl wahr, genau. Also die Geburt als Voraussetzung eigentlich des Sterbeprozesses, jedenfalls bisher. Vielleicht wird es ja noch mal anders, aber ja, und
Das heißt,
ja, bitte.
es klang für mich gerade ein bisschen so, wenn du sagst, naja, es gibt ja auch ein Leben vor dem Tod, klang das fast, aber vielleicht interpretiere ich das auch rein, so ein bisschen ernüchternd im Sinne von, naja, warum denn mit solchen Fragen beschäftigen, wie gibt es ein Leben nach dem Tod oder gibt es Paralleluniversen oder irgendwie ist es möglich, da vielleicht auch irgendwelche Quantensprünge oder irgendwelche anderen Schritte in andere Sphären zu treten. Habe ich das so richtig wahrgenommen oder habe ich das missverstanden?
Das hast du absolut gut und richtig verstanden. Ich habe ja auch, glaube ich, hier im Podcast schon mal erzählt, wie bei mir im Kopf ein Umdenkungsprozess stattgefunden hat, als ich vor der Entscheidung stand, verkaufe ich meine Geschäftsanteile, bei meiner Firma oder nicht. Und als ich das dem Bernhard Tränkle erzählt habe, als ich dort einen Workshop hatte in Rottweil, habe ich gesagt, ah, ich will jetzt weniger arbeiten und pipapo. Und dann hat er gesagt, mit seiner Art eben und Humor, ah, du glaubst also auch, es gibt ein Leben vor dem Tod. So, das war jetzt darauf bezogen, man kann viel arbeiten im Leben und lebt immer in der Zukunft sozusagen, so wie viele sagen. Oder unser Stammhörer und Freund Michael Bauer hat gesagt, den hast du auch mal kennengelernt, glaube ich, bei der Podcastaufnahme damals, der war mal hier zu Besuch und hat gesagt, ich bin jetzt, wenn ich in Ruhestand gehe, dann setze ich mich erstmal 4 Wochen oder 3 Tage in meinen Schaukelstuhl. Und dann fange ich ganz langsam an zu schaukeln. Und also leben wir immer in der Zukunft auf etwas hin und beschäftigen uns mit einer Zeit, die wir uns schön ausmalen, die aber noch gar nicht da ist. Und die Frage ist immer, vergessen wir darüber, die Frage uns im Augenblick, da wo wir jetzt gerade leben, zu stellen. Ja, ist das nachvollziehbar? Und deswegen finde ich diese Frage spannend. Gibt es ein Leben nach dem Tod, wo man mal überlegen kann, geht es irgendwie weiter? Oder wie geht es weiter? Oder ist dann wirklich empty, Schluss aus, Strom raus, Energie weg? Der Verwesungsprozess löst alles auf. Finde ich es trotzdem wichtig, auch dahin zu gucken, wo man jetzt gerade ist oder was haben Menschen für Motivation, sich mit anderen Zeit Phänomenen, Horizonten zu beschäftigen.
Ja, spannend. Also ich bei mir hat es natürlich jetzt den Reflexionsprozess so ein bisschen angestoßen. Mhm. Wieso interessiere ich mich dafür?
Genau.
Und ich glaube, auch da ist spannend einfach die Antwort, dass ich einfach das hochgradig faszinierend fände und für mich ja auch die Frage besteht, nicht nur gibt's das, sondern wie gelingt es mir quasi ja zwischen den Sphären zu wandeln. Also das wäre zumindest etwas, was ich spannend fände, einfach um dort ja nochmal ganz andere Lebenswirklichkeiten kennenzulernen. Hm. Also zumindest, du kannst natürlich auch sagen, ja Robert, du kannst auch einfach ans andere Ende der Welt irgendwie reisen, dann lernst du auch neue Lebenssphären kennen, das ist absolut richtig. Aber ich fände es auch sehr faszinierend zu wissen, wie sah denn das Mittelalter jetzt eigentlich wirklich aus, wenn es jetzt darum geht, in Anführungszeichen frühere Leben oder frühere Epochen zurückzureisen oder im Sinne von, wie wird, ich will nicht sagen die Menschheit, aber zumindest der Planet Erde vielleicht auch in 200, 300 Jahren aussehen. Das sind schon einfach Sachen, wo ich sage, fände ich einfach spannend. Ich meine, ich lebe auch gut damit, wenn ich diese Antworten nicht bekomme oder wenn es da auch nichts gibt. Aber ich meine, gerade viele, viele auch technische Entwicklungen sind ja letztendlich auch mit solchen Fantasien entstanden. Also U-Boot und so weiter und so fort. Das gab ja früher immer mal Geschichten, wo sowas konstruiert wurde oder dass wir alle irgendwelche Geräte in den Händen halten, mit denen wir dann quasi über weite Entfernung hin sprechen. Also es ist ja noch gar nicht so lange her, da war das, was wir jetzt machen, also sowohl die Aufnahme als auch, dass wir nebenbei jetzt telefonieren, da war das noch Zukunftsmusik.
Klar, also das ist ja, aber trotzdem, bevor wir da noch hingucken, wäre für mich noch die Frage wichtig, inwieweit hilft es mir jetzt in meinem jetzigen Leben, wo es um was geht für mich, wo ich Entscheidungen zu fällen habe, dass ich mich irgendwie aufstellen muss im Leben, wo ich handeln muss, wo ich Aktivitäten zeigen muss, inwieweit kann die Beschäftigung auch in der Zeit nach meinem Ableben hilfreich sein für jetzt?
Gut, also ich glaube, du bist da mehr bei diesem, ich sag mal, Leben nach dem Tod als ich, weil ich bin gar nicht tatsächlich bei dem Leben nach dem Tod. Das ist, also ich habe jetzt hier nicht diesen Ansatz, der in verschiedenen Religionen gefahren wird im Sinne von lebe ein gutes Leben, dann wirst du quasi nach dem Tod belohnt. Ja, das könnte da jetzt ja mitschwingen oder ich lege es jetzt einfach mal mit rein. Dieser Ansatz, wenn ich ein gottgefälliges Leben führe, dann belohnt mich der liebe Gott dann entsprechend, wenn ich verstorben bin und dann komme ich in den Himmel und so weiter. Darum geht es mir gar nicht. Für mich ist es auch nicht jetzt erstrebenswert zu gucken, was kommt danach und wird es dann irgendwie besser, sondern eher so die Sache. Also ich finde tatsächlich diese Parallelszenarien oder dieses Parallelthema viel spannender. weil gemeinhin ja, also ich zumindest in meinem Leben, ich meine, es ist auch ein bisschen willkürlich, Entscheidungen getroffen habe, die ja schon richtungsweisend waren und wo dann zumindest bei mir die Frage auftaucht, die ich jetzt nicht häufig betrachte, was wäre, wenn ich mich damals anders entschieden hätte? Die Frage ist obsolet, weil wir wissen es nicht und da kann ich mir jetzt viel ausdenken, im Guten wie im Schlechten, aber das auch als Ressource für die Zukunft zu nehmen und mich zu fragen, wie möchte ich, dass meine Zukunft vielleicht aussieht und welche Entscheidung kann ich heute treffen, dass ich eben eher in diese Richtung komme?
Gut, ich habe es jetzt darauf ausgerichtet und gelenkt, jetzt auf die Zeit nach dem Tod. Das kannst du aber austauschen. Würde für mich auch gelten auf die Frage, gibt es Paralleluniversen oder Parallelleben? Oder wie du das genannt hast. Und auch da wäre die Frage. Das kann ich alles tun und machen und vielleicht gibt es das auch und durch Fantasie gibt es natürlich neue Ideen und neue Vernetzung und neue Verbindungen. Aber man könnte sich ja die Frage stellen, macht es Sinn, seine kostbare Aufmerksamkeit in sowas zu investieren oder nicht? Und wenn ja, wie könnte es jetzt für mich dann auch wirklich hilfreich sein, außer mich abzulenken und meine Zeit zu vertreiben, damit ich dann, wenn ich die Serie mit meiner Frau gucke, nicht über andere Themen in Kontakt komme und spreche. Oder als gemeinsames Event, was beziehungsstärkend ist, dass man eine geteilte Aufmerksamkeit hat, man guckt gemeinsam von außen auf etwas Gemeinsames und kann darüber ja auch Nähe und Verbindung herstellen.
Ja, also ich will nicht sagen, ich finde die Frage ein bisschen müßig, aber tatsächlich ist sie ja austauschbar, weil du kannst ja dann genauso auch fragen, wieso macht jemand Sport? Wieso geht jemand ins Fußballstadion? Wieso liest jemand Bücher? Also ich meine, das ist ja, also ich meine, wenn du mit der Frage anfängst, KD, dann ist ja die Frage, warum ist jetzt sich mit Paralleluniversen, Leben nach dem Tod oder was auch immer beschäftigen, schlechter oder besser oder was auch immer als die Beschäftigung mit allen möglichen anderen Themen. Ich meine,
Ja, also,
das ist ja jedem freigestellt.
ja, ich wollte gar nicht darauf hinaus, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Meine Erfahrung ist eher auch persönlicher Natur oder bei anderen, dass die sich gern mit Dingen beschäftigen, um eine gewisse Klarheit in der Aufmerksamkeit oder in der Fokussierung nicht zu haben. Weil dann Themen oder Entscheidungssituationen, Entscheidungskonflikte sichtbar werden, die man besser vielleicht nicht hat im Kopf, weil das eher dann mühsam wird und anstrengend wird. Und ich glaube, ich hab jetzt in den letzten Jahren sehr wenig Fernsehen geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt großartig gucke. Und ja, weiß aber aus eigener Erfahrung, wie es ist, dass manchmal so was Diffuses im Kopf ist, so eine Unruhe entsteht, dass ich merke, da kündigt sich ein Entscheidungskonflikt an, was immer das jetzt auch ist, der mir vielleicht eher Sorgen macht und irgendwie unangenehm sein kann. Und dann ich zu Aktivitäten neige, um wieder eine Beruhigung vielleicht im Gehirn herzustellen oder davon wieder wegzukommen. Und für mich war durchaus in meinem Leben Fernsehgucken oder Filme gucken eine wichtige Strategie. Das gilt jetzt nur für mich. Das ist jetzt vielleicht was anderes. Das könnte jetzt auch Sport machen sein oder Essen kochen. Das ist austauschbar.
Okay, ich glaube, ich stelle gerade einen, also zumindest für mich wichtigen Unterschied fest, weil mich ja das Thema gerade umtreibt und ich mich ja jetzt gefreut hätte, KD, wenn wir thematisch darüber sprechen, ne? Könnte das sein, dass es das gibt? Was gibt es vielleicht für Geschichten, vielleicht auch für eigene Erfahrungen und so weiter und so fort?
Ja.
Bei dir höre ich jetzt aber raus, eher so nach der Funktion zu fragen, nach dem Zweck. Also, ne, Eskapismus ist da ja jetzt so eine Facette, die mitschwingt im Sinne von, beschäftige ich mich mit solchen oder anderen Themen, um mich vor den quasi Widrigkeiten des wirklichen Lebens zurückzuziehen oder mich davor zu verstecken? Oder sind es andere Gründe, dass ich mich damit auseinandersetze? Aber gerade diese, ich sag mal, fast dieser Coping-Mechanismus, diese Stressbewältigungsstrategie, so nenne ich es mal, das ist so der Fokus, den ich bei dir jetzt gerade rausgehört habe.
Ja, das stimmt. Habe ich hingeguckt, aber ich bin gern bereit, auf das andere auch zu schauen, weil ich das auch sehe.
Im Sinne von die Frage, ob es da was geben könnte oder was vielleicht gut oder schlecht dran wäre, wenn es sowas gäbe, oder?
Ja, also ich kann, also so wie du ja schon angekündigt hast, habe ich natürlich auch eigene Erfahrungen und ich liebe beispielsweise, wenn ich in so einen Zustand komme, dass ich von außen würden die Leute vielleicht meinen, dass ich schlafe, aber trotzdem geht das so hin und her. Also ich kriege dann immer noch was mit im Außen, mein Kopf ist ganz intensiv, aber es ist so eine gewisse Schwere da. Ich bin irgendwie stark in meinem Inneren. Es ist jetzt aber auch kein Tiefschlaf, aber es ist ein ganz intensiver, angenehmer, wohliger Zustand, wo ich ganz intensive Bilder habe oder innere Geschichten und so weiter. So, das sind ja schon Zustände, die mag ich. Die kommen nicht immer, wenn ich mich hinlege, aber das gibt es. Und andere konsumieren dazu ja Substanzen unterschiedlichster Art, um diese Zustände zu haben. Und wenn sie sich so natürlich einstellt, freue ich mich darüber. Ich habe gerade überlegt, eine Nahtoderfahrung war das mit Sicherheit nicht, die ich hatte, aber ich habe eine ganz intensive Erfahrung gemacht. 2008 bin ich in München am Herz operiert worden. Und ich hatte vorher ziemlich lange Zeit Probleme. Ich hatte permanent Herzrhythmusstörungen und war nicht gut unterwegs. Und so Medikamente halfen nicht. Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich mich in München in Großhadern operieren lassen sollte. Ablation heißt das Verfahren. Da werden an dem Eingang der Lungenvenen auf dem Herz die Eingänge verödet. Und heute wird das serienmäßig gemacht. Heute kann man das Herz dreidimensional sehen. Zu meinen Zeiten war das noch recht komplex, die Operation. Also 5, 6 Stunden angedauert und mussten mehrere Leute angucken, weil sie das nur zweidimensional hatten, die Eingänge auf dem Röntgenbild parallel. Und das war für mich einerseits unangenehm, aber ich bin dann nach München gereist und habe das so für mich definiert. Ach, es ist eine kurze Unterbrechung, wie so eine Art Boxenstopp und dann gehe ich da rein und dann danach geht's weiter, wie gehabt. So. Und als ich dann da angekommen bin und aufgenommen war im Krankenhaus, am Abend kam dann der Arzt, der Operateur, komme gerade nicht auf den Namen. Na, wie heißt denn der Arzt, der die Narkose,
Was? Chirurg?
ja,
Ach, Anästhesist.
Anästhesist, und hat mit mir das sogenannte Aufklärungsgespräch geführt. Und ich lag auf einem Zweibettzimmer und mein Kollege da, wenn ich ihn mal so als Kollege bezeichne, der Mitpatient, der lag da in seinem Bett und konnte mich sehen und konnte irgendwie zuhören. Das führe ich nur ein, weil ich da gleich noch später zu spreche. Und dann hat er mit mir dieses Aufklärungsgespräch geführt und je mehr der erzählt hat und je länger der gesprochen hat, habe ich also eine Angst bekommen, also eine Panik, wie ich noch nie von außen über Sprache von jemand induziert bekommen habe. Also da fiel dann sowas, ja, das wird ja noch nicht so oft gemacht und hier in München, Klinikum rechts der Isar, da ist auch schon jemand verstorben, weil da kann das zu so Phänomenen kommen, da müssen sie auch ganz wach, ganz ausgeschlafen sein morgen, dass wenn das da einblutet, dann können sie da ganz elendig sterben und so weiter. Also der hat das etwas überspitzt von mir und dann war der wieder weg und dann habe ich mit meinem Zimmerkollegen gesprochen, da sagte der, also es könnte man wirklich sehen, wie du zunehmend blasser geworden bist. Und wir hatten da so einen direkten Ausgang in den Innenhof und Garten und dann bin ich da rausgegangen und mir war völlig klar, ich pack meine Sachen und fahre nach Hause. Ich lasse mich nicht operieren. Das war mir sowas von klar. Und dann habe ich meine Frau angerufen aus dem Garten und habe ihr das erzählt, dass ich mich eigentlich komplett in die Hose mache hier, wenn ich halt daran denke. Naja, und dann hat er doch sich, mag mal, die Vernunft, weiß nicht, ob es die Vernunft war, durchgesetzt. Also ich habe mich dieser Prozedur hingegeben. Und die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen, als die Krankenschwester kam und mir dieses OP-Hemd gab, hatte ich das Gefühl, ich war wie in so einem Delirium. Also ich war so intensiv immer wach und also schlafen, weiß ich nicht, ob ich das Schlafen nennen würde, also so als ob ich die ganze Nacht im Schlaf so aufgeputscht war. Und dann sagte sie, als sie dann reinkam, sagte sie so, jetzt können Sie sich duschen, ziehen das OP-Hemd an und ich hole Sie dann wieder ab. Und als ich unter der Dusche stand, ist was Interessantes passiert, dass innerhalb kürzester Zeit, in Sekundenschnelle, mein ganzes Leben irgendwie ablief durch meinen Kopf. So ganz viele wichtige zentrale Sachen und da tauchten Menschen auf, wo irgendwie noch was offen war, so in Beziehung. Und ich habe dann so gedacht, wenn ich hier lebend wieder rauskomme, dann melde ich mich unbedingt bei denen nochmal und sage denen, dass das ein Missverständnis war oder dass ich da nichts Böses wollte. Also ich hatte plötzlich wirklich wie in so einem Zeitraffer ganz zentrale, emotionale, wichtige Beziehungen und Stationen liefen in mir ab. Das war für mich also eine der, also das eindrucksvollste Ereignis, was ich mit meinem Hirn irgendwie oder was mir mein Hirn bisher bereitet hat. So. Also es ist keine Nahtoderfahrung, aber ich habe wirklich, jetzt wo ich drüber spreche, habe ich sofort auch wieder die Gefühle, die dazugehören. Und ja.
Ja. Ich bin gerade sehr fasziniert. Also, ne, weil ich mir dann, also die Sache ist ja, ich kann es mir jetzt ja nicht vorstellen und ich fände es total spannend, auch was käme bei mir. Für Szenen, für Bilder, für Themen im Sinne von, was würde durchlaufen, wie fühlt sich das an, in welcher Geschwindigkeit ist es, ist das so, dass das 10 Sekunden sind und es sind quasi tausende Bilder oder ist es ein viel längerer Zeitraum? Heißt jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt zwingend eine Nahtoderfahrung oder sowas in die Richtung gehendes suchen, aber ich bin einfach fasziniert, was unser Gehirn dann ja tatsächlich, wie du es ja auch gesagt hast, einfach so produziert und uns an die Hand gibt und sagt so, guck mal, was du damit anstellst.
Ja, absolut. Also von daher, ich wollte das nicht abwürgen, indem ich da aufs Funktionale nur geguckt habe. Ich weiß, dass es da interessante Phänomene gibt und bin da durchaus offen für. Also spätestens dann, wenn man halt selbst so Erfahrungen gemacht hat und ich kenne auch wissenschaftliche Fallgeschichten von Menschen, die über ihre Nahtoderfahrungen erzählt haben und berichtet haben, dass das ein wunderbares, helles Feuerwerk wird im Kopf und dass scheinbar das Gehirn das auch so produziert, dass es eher ein angenehmes Erleben wird, wenn es denn zu Ende geht.
Ja, ja, faszinierend. Verleitet mich fast dazu, schon wieder zu gucken, wo gibt es denn Selbsterfahrungsseminare in diese Richtung, weil das vielleicht noch so als Brücke ja auch wieder in die reale Welt, weil du ja gesagt hast, ne, wieso beschäftigt man sich damit, ist es nicht nur eine Ausflucht, ich überspitze es jetzt mal, so hast du es nicht gesagt, aber das, ich habe es so verstanden oder diese Facette zumindest rausgehört. Was ich aber spannend finde, in dieser erstgenannten Serie The OA gibt es quasi auch sogenannte Movements. Das sind einfach Bewegungen, die dann halt dazu dienen, auch letztendlich zwischen den Dimensionen zu reisen. Und ich habe mich dann ein bisschen belesen und habe dann rausgefunden, dass das auf quasi so urstammliche, also Tribal Movements zurückgeht, also Bewegungen, die letztendlich irgendwelche Urvölker entsprechend haben. Und ich erinnere mich an einen Hypnosekongress, wo ich mal war. Da gab es ja auch mal einen Vortrag zu, wie in afrikanischen Kulturen einfach gewisse Tänze auch dazu dienen, um Emotionen zum Ausdruck zu bringen und zu regulieren. Jedenfalls führte das dazu, dass ich dann einfach mal Tribal Dance Minds eingegeben habe, weil ich gesagt habe, okay, mega cool, wo kann ich das machen? Und habe dann tatsächlich auch ein Angebot gefunden, was sehr vielversprechend aussieht und wo es ja auch wieder darum geht, einfach im Hier und Jetzt zu gucken, was stelle ich mit meinem Körper an, wie bewege ich den, was lerne ich daraus? Ich war da jetzt noch nicht, aber ich habe es mir vorgenommen, das auf jeden Fall mal selbsterfahrungstechnisch anzugehen. Und das ist ja für mich auf jeden Fall auch ein Mehrwert, jenseits der Unterhaltung einfach zu gucken, wo sind Themen, mit denen ich mich einfach nochmal beschäftigen und auseinandersetzen kann, die entsprechend meinen Horizont erweitern. Also das vielleicht nochmal als realweltliche Brücke, wie letztendlich auch solche Serien Inspiration sein können. Und ich, weil du meintest auch, ne, du hast früher Filme geguckt, so auch zur Ablenkung und so weiter und so fort. Ich habe während meiner Studienzeit bestimmt 300 Filme geguckt. Und ein Großteil meiner Kompetenz basiert auf den Filmen, die ich damals gesehen habe, weil sich ja auch in diesen Filmen ja archetypische Geschichten, Verläufe, Charaktere und so weiter und so fort wiederfinden. Also da ist ja sehr viel, ich sag mal, menschliche oder auch zwischenmenschliche Weisheit vorhanden. Also in Filmen, in Büchern, in Geschichten, die es ja nur rauszuziehen gilt. Also für mich war und ist das Filme gucken oder Serien gucken auch heute noch auch einfach aus professionellen Gesichtspunkten sehr bereichernd.
Ja, unbedingt. Also ich stimme dir völlig zu. Ich bin jetzt vor, ich hatte, weiß nicht, wie lange das her ist, was, ein Jahr oder sowas, hatte ich einen Kunden hier zu Besuch bei mir im Adler-Coaching, der aus München kam. Und der hatte unter anderem so ein Symptom, dass er sich am Wochenende immer faul fühlte, weil er sich immer, wenn er zu Hause war, im Prinzip nur aufs Sofa gelegt hat und Serien geguckt hat. Und Hintergrund war, dass irgendwas in seiner Arbeitswoche so ablief, dass der entweder oder, also volle Energie raus am Arbeitsplatz und keine Energie für andere Sachen scheinbar zu haben zu Hause, sondern nur die Serien anzugucken. Das ist ein hochkompetenter, intelligenter Mensch. Und dann habe ich mich gefragt, was guckt so einer für Serien, die ihn das ganze Wochenende fesselt? Und dann, ja, dann hat er mir das gesagt und dann habe ich auch in die Serie reingeguckt und ich konnte auch nicht von ablassen. Und die Serie habe ich dann durchgeguckt und habe dann so weiter halt recherchiert, ob es halt eine Serie gibt, die ähnlich ist, also die mich ähnlich begeistert und anspricht und bin jetzt gerade aktuell noch dabei zu gucken. Also ich habe früher in meinen Vorträgen und Workshops oft gesagt, ich bin fernsehsozialisiert worden und habe alle wichtigen Phänomene des Lebens aus dem Fernsehen irgendwie gelernt. Ja, wie Clint Eastwood, der Autonome, der da lebt draußen in der Prärie und hochriskant dann doch in die Stadt reitet und findet immer im Saloon Kitty, die ihn immer mitnimmt und badet und wäscht und dann wurde halt Intimität angedeutet und dann sagt immer, Kitty, bleib bei mir, ich habe hier ein Haus, ich habe Geld gespart vor den Toren der Stadt und wie er immer wieder aufs Pferd gestiegen ist und weggeritten ist. Also diese archaischen Muster, auch in Beziehung, fand ich immer spannend und ich stimme dir zu, also dass man da ganz viele Phänomene und das ist ja auch eine Form von Kunst, also Kunst als mir das Leben anders zur Verfügung, andere Perspektiven zur Verfügung zu stellen, dass ich was erkennen kann, was ich sonst so nicht sehe und erkenne. Und da schätze ich den Film ungemein und habe auch früher, als ich noch in Hannover Workshops gegeben habe, einen österreichischen Regisseur oder Drehbuchautor, den Arno Aschauer eingeladen. Warst du da eigentlich mal dabei? Warst du da gerade Praktikant? Ich glaube nicht, ne, in der Zeit.
Also mir sagt der Name dunkel was, aber ich habe keine bewusste Erinnerungsspur.
Ja. Und der hat dann aus so bekannten Filmszenen rausgesucht und dann haben wir die besprochen. Dann haben wir uns die Texte angeguckt, die Musik dazu, wie die Kameraführung war, also wie die versuchen, das so möglichst darzustellen und aufzubereiten, dass die Effekte genau sowas auslösen. Also das war hochgradig spannend und haben das dann versucht, also wie kann man Beratung, Therapie und Coaching auch sehr bedeutungsvoll gestalten, damit beim Gegenüber auch ähnliche Phänomene entstehen, wie sie jetzt so in einem Film entstehen. Ja, das ist ja auch, das sind so Angebote. Und dann gibt es ja Identifikation plötzlich, dass man sich mit einer Figur, muss gar nicht die Hauptperson sein, aber komplett identifiziert und fühlt das genauso, wie die Person das möglicherweise fühlt. So.
Ja.
Ja,
Ich habe
also,
mich gerade
ja.
nur gefragt, ob wir jetzt auch quasi immer noch Musik hinter unseren Podcast legen müssen. Also in dem Moment, wo wir quasi gerade irgendwie, ich will nicht sagen, eine Meinungsverschiedenheit haben, aber in unterschiedliche Richtungen gehen, vielleicht irgendwas Spannungsgeladenes und ne, bei Erläuterungen wie denen von dir gerade eben einfach epochale Musik, die das nochmal unterstreicht. Aber.
Ja.
Ich glaube, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht flexibel ausprobieren, wenn sie neben unserem Podcast einfach nochmal epische oder traurige oder wie auch immer geartete Musik anmachen oder Musik, die das entsprechend bei ihnen auslöst. Wäre auf jeden Fall auch mal ein spannendes Experiment. Gibt es ja auch die Möglichkeit, einfach mal bei irgendwelchen Werbeclips oder emotionalisierenden Videoschnipseln einfach mal den Ton auszumachen. Und dann ist es häufig ja schon ganz banal. Das ist ja auch eine spannende Erfahrung, einfach mal den Ton weg und gucken, was dann wirkt und was nicht. Also da ist die von dir angesprochene Komposition, glaube ich, sehr wichtig.
Absolut. Also wenn du die Musik wegnimmst und guckst einen Spielfilm ohne Musik, das ist furchtbar zum Teil.
Ja, ich würde, wenn es für dich passt, nochmal auf diese zweite Serie rüberschwenken, dass wir die auch einfach noch inhaltlich mit reinbekommen oder andocken. Sense8, wie gesagt, der Serientitel, da geht es letztendlich um Menschen, die telepathisch oder nicht nur telepathisch, die eben auf eine sehr besondere Art und Weise miteinander verbunden sind. Ich sage eben nicht nur telepathisch, weil es hat so ein bisschen was von Matrix, wo letztendlich die Personen auch Kontrolle übernehmen können über andere Personen und dann auch ihre Qualitäten und Kompetenzen mitbringen. Also einer, der halt Autos knacken kann, kann dann quasi sich in diese andere Person, die gerade ein Auto knacken muss, reinmorphen, jetzt mal um in Matrix-Sprache zu sprechen, und kann dann das Auto für die Person knacken. Und sie haben auch eine sehr starke emotionale Beziehung zueinander, merken also auch mitunter, was der jeweils andere fühlt. Das organisiert sich dann in sogenannten Clustern. Also da gibt es immer eine Menschentraube, eine kleinere, 8 Personen, die dann miteinander verbunden sind. Und das war für mich eben auch nochmal spannend, gerade in Bezug auf DOA. Also lässt sich jetzt schwer nachvollziehen, wenn du es nicht gesehen hast, aber einfach das nochmal miteinander in Bezug zu setzen, auch letztendlich da unterschiedliche Konzepte miteinander zu verbinden oder zu gucken, wie würde das aussehen, wenn ich beide Konzepte miteinander verbinde. Aber auch da ja wieder mit der spannenden Frage halt in Richtung übersinnlicher Phänomene, weil es gibt ja auch da Beschreibungen, dass ja Menschen über Entfernung hinweg telepathische Eingebungen, Präkognition oder was auch immer haben, wo das ja quasi nur noch mal Next Level wäre, tatsächlich zu empfinden oder auch mich mit anderen Menschen austauschen zu können, wenn die jetzt gar nicht da sind. Das so als Versuch der Serienerklärung für diejenigen, die es nicht gesehen haben und nicht kennen.
Ja, aber das, da wird dir ja eine Wirklichkeit angeboten, die ja total Fantasien auslösen kann. Also wenn man sich vorstellt, selbst in so eine Vorstellungswelt hineinbegibt, dass sowas möglich wäre, das ist ja, finde ich, hoch kreativ, was dann alles in einem entsteht.
Was entsteht bei dir bei dieser Vorstellung? Es könnte so sein.
Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht gesehen, sondern nur, was du gerade gesagt hast. Aber dass ich mich in jemand anders sozusagen so verbunden fühle oder dass ich mich in den hineinschalte, wenn der unterwegs ist und stelle dem meine Autoknacker-Kompetenzen zur Verfügung.
Hast du die auch?
Nee, mit den modernen nicht. Früher hätte ich es vielleicht geschafft. Oder? Ja, aber das finde ich spannend und das findet zwar im Film statt, aber das könnte ich ja übertragen auf gewisse Phänomene oder auf Personen, mit denen ich zu tun habe. Ja.
Also, ich finde, es lässt sich ja sogar als Ressource nutzen. Also jetzt ganz spontane Eingebung, wenn wir ja von einem Teilemodell ausgehen, dann ist es ja so, dass also ich mich ja auch in manche Situationen fragen könnte, ne, was würde KD jetzt machen oder wie würde KD jetzt damit umgehen? Sehr präsent ist meine Frau, immer wenn ich irgendwelche Sachen auf Kickstarter kaufen möchte. Weil die dann immer widerspricht und fragt, Robert, brauchst du das wirklich? Und da haben wir ja auch so internalisierte Stimmen von anderen Menschen. Also einerseits, ne, wir hatten das ja schon häufiger in unserem Podcast, Thema Herkunftsfamilie oder Umfeld, wo wir aufgewachsen sind. Vielleicht auch irgendwelche Sprüche aus Film und Fernsehen. Ne, wenn dann Clint Eastwood eben immer alleine den Sonnenuntergang reitet. Das sind ja alles so Facetten, die wir ja in uns aufnehmen können. Und dann sind wir natürlich mit den Personen nicht direkt verbunden oder haben keine Live-Schaltung, aber haben ja doch zumindest eigengestaltete Repräsentation, die wir ja auch in gewissen Situationen anzapfen können, also oder uns einfach fragen können im Sinne von, wie würde die Person jetzt das sehen, wie würde die Person damit umgehen. Also auch das erlaubt ja ganz andere Blickwinkel, wenn auch wir jetzt nicht immer dadurch komplett neue Kompetenzen haben. Also das wäre ja cool, ne, wenn ich jetzt meinen kleinen Bruder nehme, der kann Räder schlagen, ich nicht. Wäre eine coole Sache, wenn ich einfach auch sagen könnte, so Snip, ich mache jetzt mal das mit seiner Kompetenz, aber das müsste ich tatsächlich im Zweifel lernen. Aber zumindest die Perspektiven und Blickwinkel, die können wir ja durchaus auch von anderen adaptieren oder integrieren.
Ja, ich glaube sogar, dass diese neuen Perspektiven, die wir mit Hilfe von anderen bekommen, wichtig sind, damit in uns auch neue Vernetzungen und Verbindungen entstehen.
Ja, also tatsächlich, ich hatte mich letztens mit meiner Frau darüber unterhalten, meinte sie auch, dass Resonanz ja eigentlich immer dann entsteht, wenn noch irgendwas Fremdes beim Gegenüber ist, also wenn da immer auch irgendwas was mitschwingt, wo ich sage, das kenne ich noch nicht, das kann ich lernen. Das hatte sie zumindest jetzt mal in ihrem Kreis einfach mal als Input mitgebracht. Das resoniert jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast. Einfach zu gucken, okay, was schwingt da bei mir mit? Ist das was, was für mich keinerlei Relevanz hat, wo ich einfach achselzuckend vorbeigehe? Oder ist es eben etwas Neues, wo ich sage, da kann ich noch was mitnehmen, das bereichert mich in irgendeiner Art und Weise?
Ja. Also von daher höre ich jedenfalls, Robert, dass du interessante Filme gefunden hast, die dich jetzt sehr, sehr angeregt und beschäftigt haben. Und du merkst vermutlich, dass es auch nicht nur über Gespräche geht, sondern dass das in dir was macht, also wo du in so eine innerliche Auseinandersetzung damit kommst.
Also dafür gucke ich ja die Sachen, oder? Also bin ich versucht zu sagen, ich gucke es ja nicht einfach nur so aus Lust und Langeweile, also das auch. Also ich verstehe auch durchaus die Betrachtung mal so Inhaltslehre, also in meinen Augen Inhaltslehre und jetzt wenig intellektuell stimulierende Serien zu gucken. Also das passiert auch häufig genug. Aber gerade diese Serien oder Filme, die eben auch, ich sag mal, noch ganz neue Wirklichkeiten aufzeigen, die finde ich immer besonders spannend.
Na klar, das ist ja auch spannend. Also, ich finde es gut, dass man das machen kann und kehrt dann doch wieder dahin zurück, wo man vielleicht doch gerade unterwegs ist im Augenblick.
Im Augenblick siehst du gerade so wissend aus, KD, und ich frage mich gerade im Sinne von was siehst du gerade so wissend aus, was ich jetzt mir nicht herleiten kann, beziehungsweise was verbirgt sich dahinter? Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist, was du teilen magst, aber irgendwie machst du gerade so einen sehr, sehr weisen Eindruck, als hättest du irgendeine geheime Weisheit, wo ich sage, okay, KD, wenn du sie hättest, wäre ich interessiert, was es denn
Ja,
ist.
weiß ich jetzt gar nicht so genau. Vielleicht können wir außerhalb der Aufnahmen uns noch mal kurz darüber austauschen.
Okay, nehme ich mit.
Ja, aber prinzipiell sind mir natürlich auch namhafte Physiker eingefallen. Ich will jetzt nur einen stellvertretend nennen, Hans-Peter Dürr, der gesagt hat, wir nehmen mehr wahr, als wir begreifen. Und das hat bei mir ganz viel ausgelöst, dieser Satz. Dass es irgendwie Einflüsse gibt, wofür wir gar kein Sinnessystem in dem Sinne haben, dass es uns bewusst wird. Aber dass wir Einflüssen, Resonanzen, würde man vielleicht auf Beziehungsebene oder irgendwelchen Energien in einem Feld, die auf uns wirken, ja, ausgesetzt sein, was wir gar nicht so merken, dass wir es vielleicht nur daran merken, dass wir in einem anderen Gefühlszustand sind oder in einem anderen Bewusstseinszustand und so weiter, oder dass etwas nicht so leicht möglich ist, was uns immer geht oder irgendwie so. Und dieses Wort begreifen auch, das ich habe ja auch immer in der Hand gerade was und spiele immer damit, dass es darum geht, das irgendwie greifbar zu machen, und was wir nicht greifen können, ist es vielleicht auch nicht. Und sich diesen Bereich, wie auch immer, weiter zu erschließen und sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich schon extrem reizvoll, muss ich sagen.
Ja, damit rennst du ja gerade bei mir offene Türen ein, weil du weißt ja, dass ich auch so eine Energiearbeit, Weiterbildung absolviert habe, wo es nämlich gerade ja genau darum geht, dieses nicht greifbare, ich würde jetzt sagen, greifbar zu machen. Andere würden vielleicht einfach auch nur sagen, es zu lernen, das wieder wahrzunehmen. Und das finde ich ja spannend, auch einfach zu gucken. Also einerseits, wo stehen wir als Menschen hier, also jetzt insgesamt als Individuen jetzt, also personenunabhängig. Und was sind vielleicht auch Sachen, wo Leute in 100, 200, 300 Jahren sagen, naja, das worüber wir jetzt gesprochen haben oder diese Phänomene, die ich jetzt so ergründe, das ist so, ich sag mal, Schulalltag. Das ist ja wie auch in der Psychologie, das Fach, was wir ja studiert haben, was ja auch immer mehr Einzug erhält in der Gesellschaft. Also es hat ja auch eine gesellschaftliche Breite. Es gibt mittlerweile gewisse Themen, die sind allgemeingut, auch wenn häufig viele Sachen einfach verkürzt oder vereinfacht dargestellt werden. Aber das finde ich einfach spannend, einfach auch da die Entwicklung zu sehen, dass was ist heute noch besonders und was ist morgen vielleicht dann schon wieder Alltag. Und das resonierte bei mir jetzt gerade nochmal, gerade weil diese Energiearbeit wirklich auch nochmal aus meiner Sicht sehr spannendes Feld aufmacht und bei mir auch dann nochmal der Gedanke anklang, ja, mich reizen vor allem ja so diese unmöglichen Sachen. Also da bin ich ja ein großer Freund davon, im Sinne von, es war auch beim Unihockey früher so, wenn das Tor leer war, habe ich drüber geschossen. Wenn zwei Leute dazwischen waren, habe ich den Ball irgendwie reingedreht und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie geht das, ne, vom leeren Tor daneben und die unmöglichen Schüsse möglich gemacht? Aber ich glaube, dieser Aspekt gegen jede Wahrscheinlichkeit irgendwie zu agieren, das ist, glaube ich, was bei mir sehr stark mitschwingt und deswegen mich auch gerade diese nicht greifbaren Themen besonders interessieren.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich immer so an, als ob das auch so nicht wissenschaftlich ist. Ich kann mich erinnern, Erstsemester wurde gelesen Motivationspsychologie. Und da musste man dann so ein klassisches Lehrbuch kaufen, so wo die Theorien über die Motivation von Menschen drin stehen. Und eine zentrale Theorie, die da stand, war die von Kurt Lewin, die Feldtheorie, wo es genau um solche Einflüsse aus dem Feld, ist das ein magnetisches Feld, ist das ein, ja, was auch immer für ein Feld, halt schon ging. Und das hat mich damals sehr fasziniert, weil auch da klar wurde, ich habe nicht alles im Griff, unter Kontrolle. Je mehr ich mich anstrenge, sondern ich muss es irgendwie auch lernen zu akzeptieren, dass es irgendwelche Einflüsse gibt, auf die ich keinen Einfluss habe, aber mit mir eine Wirkung entfalten. Und das dann zu ertragen und auszuhalten und dann nicht in etwas zu kommen, um das jetzt wegzumachen, zu begradigen, anders zu fühlen oder halt darunter zu leiden, sondern diesen Zustand vielleicht zu akzeptieren. Es gibt etwas, was auf mich wirkt, was ich nicht wahrnehme und nicht rausfinde und muss darauf vertrauen, dass es vielleicht auch wieder weggeht.
Das erinnert mich jetzt an zwei Filme, die ich während meiner Studienzeit geschaut habe. Ich werfe einfach mal Filmempfehlungen rein,
Bitte.
weil ich die wirklich sehr prägend fand. Für andere sind die vielleicht langweilig oder abstrus oder ich weiß nicht, aber ich fand die extrem gut und die resonieren bei mir gerade mit dem, was du gesagt hast, nämlich Donnie Darko und Butterfly-Effekt. Weiß nicht, ob du einen von denen gesehen hast. Auch nicht. KD. Ich bin versucht zu sagen, ne, nimmst dir mal ein Wochenende Zeit und guckst einfach mal Filme und Serien jetzt durch, die ich dir empfehle.
Sehr gut.
Aber das ist ja dann deine freie Entscheidung. Aber Donnie Darko und Butterfly-Effekt waren für mich wirklich sehr prägend, weil Donnie Darko nämlich genau mit diesem Energiethema auch spielt, also wo dann der Protagonist letztendlich Energieströme sehen kann, die wirken. Und dann eben die Frage ist, ne, kann ich mich dann anders entscheiden als das, was energetisch quasi in Anführungszeichen vorgegeben ist? Und Butterfly-Effekt ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Da geht es ja um den sogenannten Schmetterlingseffekt, dass eben eine kleine Entscheidung an der einen Seite der Welt große Effekte auf der anderen Seite der Welt entsprechend erzeugen kann. Und das waren für mich damals wirklich sehr eindrückliche Filme. Ja, also deswegen einfach an der Stelle für dich und für alle, die zuhören, die Empfehlung, diese Filme zu gucken, falls sie noch nicht bekannt sind.
Ja, wir wollen natürlich genau die Erlebnisse haben, die du damit hattest. Und deswegen gucken wir uns die auch alle an.
Und da wissen wir beide, KD, dass das nicht eins zu eins umsetzbar ist. Das ist ja immer das, was ich dann bedauere, wenn ich Leuten Filme empfehle, die gucken die und dann sagen sie, ja, okay, war langweilig oder haben irgendwelche anderen Reaktionen jenseits meiner damaligen Begeisterung. Und ich weiß auch nicht, ob ich heute nochmal so begeistert wäre, aber ich glaube bei den beiden Filmen schon. Also mindestens bei Donnie Darko, weil da gibt es einige sehr schöne und wirklich immer noch heute auch zeitlose Szenen. Aber die nehme ich nicht vorweg, falls jemand das tatsächlich doch mal für sich alleine anschauen mag.
Ja, ich hatte zwei Assoziationen, mir ist eine Geschichte eingefallen. Ich hatte mal einen Geschäftspartner und damals, als der Film in die Kino kam, Walk the Line von Johnny Cash, weiß nicht, ob du den kennst, da war so eine Stelle im Film drin, dieser Johnny Cash konnte da machen, was er wollte, und der Vater war immer total ablehnend und immer hat das nicht gut genug gemacht und so weiter. Und da war dann so eine spezielle Szene und da wurden mir die Augen feucht und das hat mich so angerührt, wie der da gekämpft hat. Und da hat er den Vater wieder eingeladen und dann ging es aber wieder schief und in die Hose. Und dann habe ich dem Geschäftspartner davon erzählt und habe ich gesagt, du musst dir unbedingt angucken, so ein geiler Film, da geht es um eine Vater-Sohn-Geschichte und Dynamik. Und dann haben wir irgendwann gesprochen danach, da sagte er, du, ich habe mir den Film angeguckt. Der Film hat mir gut gefallen, aber von der Vater-Sohn-Dynamik habe ich nichts gesehen. Ja, das ist ja genau das, was das ja widerspiegelt, dass wir aktiviert werden oder halt Resonanzen entstehen, unsere Aufmerksamkeit. Also wir können etwas wahrnehmen und sehen, was aber andere dann nicht sehen können. Und da ist mir noch eingefallen, gerade weil wir ja auch hier über Unternehmen sprechen, über diese Einflüsse, über diese, ich sag mal, Feldtheorie von Kurt Lewin, die ich damals lernen musste, unter anderem. Ich glaube, das ist doch heute auch noch aktuell, dass sich so Unternehmen oder soziale Systeme und Gemeinschaften mit ihrer Umgangs- und Beziehungskultur beschäftigen und sagen, davon müssen wir mehr haben und davon weniger. Also, und ich glaube, dass das ja eigentlich auch auf sowas lädt, dass dadurch ja auch eine andere, ich will jetzt nicht sagen, Strahlung, eine andere Energetisierung passiert, dass Menschen damit mit anderen Dingen in Kontakt kommen. Und ich glaube, das findet sich häufig heute jetzt durchaus wieder, nur mit moderneren Facetten vielleicht. Also,
ich nicke und lasse es noch wirken. Also ich habe keine spontanen Assoziationen dazu. Also wenn du noch was hast, dann gern.
Ich würde sagen, wir haben auch jetzt ein gutes Angebot gemacht und würde mich freuen, wenn wir langsam zum Ende kommen können, weil ich meine Energien gerade auffüllen muss, merke ich.
Okay, dann vielleicht noch eine Einladung bis Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, uns vielleicht, also oder im Zweifel mir, vielleicht auch einfach Filmempfehlungen zu schicken, wo sie entsprechend sagen, das hat mich irgendwie besonders bereichert, mir eine neue Perspektive eröffnet, weil vielleicht sind dann ja auch Filmempfehlungen für, also mindestens mich dabei, KD, für dich dann vielleicht auch.
Unbedingt, ich bin immer neugierig, freue mich über Filmempfehlungen.
Ja, im Zweifel gucke ich und sage dir dann, was du draus hättest lernen können.
Oh, wenn du mir das abnimmst, das wäre super. Ich mache das dann auch.
Zwar mit einem großen Augenzwinkern.
Ich mache das auch immer, ja. Was man mir sagt, was ich lernen soll.
Super, dann bis zum nächsten
Mal. Alles Gute, Robert, bis demnächst. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.